NDR Info. Themen des Tages.
Fußballclubs dürfen für Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen zur Kasse gebeten werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute in letzter Instanz entschieden und damit die Bremer Praxis bestätigt. Die Deutsche Fußballliga ist mit ihrer Verfassungsbeschwerde gescheitert. Wir berichten aus Karlsruhe und fragen in Niedersachsen nach, ob das Bremer Beispiel dort nun Schule machen wird. Wir sprechen außerdem über möglichen Schutz kritischer Infrastruktur in der Ostsee und das NATO-Treffen der Ostsee-Anreiterstaaten dazu in Helsinki und über die Entscheidung des Hamburger Senats, den Heimbetreiber Pflegen und Wohnen von Vonovia zurückzukaufen. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Die Polizeieinsätze bei sogenannten Hochrisikospielen im Profifußball, die kosten die Bundesländer viel Geld. Deshalb hatte Bremen 2014 eine Norm geschaffen, die es erlaubt, Gebühren zu erheben für gewinnorientierte, erfahrungsgemäß gewaltgeneigte Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen, wie es heißt. Und so geschieht es dort auch. Die DFL hatte dagegen durch alle Instanzen geklagt, vergeblich. Das Bundesverfassungsgericht entschied heute, diese Praxis ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe dazu Exona Hisini.
Damit geht ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen dem Land Bremen und der DFL zu Ende. Anlass dafür war ein Fußballspiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV im Jahr 2015. Ein Hochrisikospiel, weil die Fangruppen extrem verfeindet sind und Ausschreitungen zu erwarten waren. Deshalb waren viel mehr Polizisten als sonst im Einsatz. Die Folge: Mehrkosten in Höhe von fast 400.000 Euro. Die stellte das Land Bremen der DFL als Mitveranstalterin in Rechnung. Dagegen hatte die DFL geklagt. Sie hatte argumentiert, die Allgemeinheit müsse die Polizeieinsätze finanzieren, und zwar über Steuern. Dieser Argumentation ist das Bundesverfassungsgericht nicht gefolgt. Der Gerichtspräsident und Vorsitzende des Ersten Senats, Stefan Habart, machte zu Beginn der Urteilsverkündung deutlich, dass auch Privatveranstalter an Polizeikosten beteiligt werden dürfen.
Die Verfassung kennt keinen allgemeinen Grundsatz, nach dem die polizeiliche Gefahrenvorsorge durchgängig kostenfrei zur Verfügung gestellt und ausschließlich aus dem Steueraufkommen finanziert werden müsste.
Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, zeigte sich erfreut über das Urteil.
Es zeigt sich einfach, dass es sich lohnt, dabei zu bleiben, sich durchzusetzen, zu kämpfen, auch wenn es am Anfang so aussieht, als habe man keine Chance.
Die Vertreter des Fußballclubs Werder Bremen zeigten sich dagegen enttäuscht. Denn die DFL will von Werder die gesamten Gebühren erstattet haben. Tarek Brauer, Geschäftsführer des Clubs, betonte, dass sein Verein dadurch finanziell stark benachteiligt werde.
Unser Budget ist nicht so riesig. Wir schreiben auch nicht zweistellige Millionengewinne jedes Jahr. Das wissen Sie, wenn Sie in unsere Bilanz gucken. Und deswegen tun uns natürlich 1 Million, 2 Millionen, um die geht es zurzeit, aber das kann ja auch mehr werden, tun uns weh.
Dagegen begrüßte der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Tegatz, das Urteil. Denn die Hochrisikospiele seien für die Polizei eine besondere Herausforderung.
Wir haben immer wieder bei diesen Hochrisikospielen einen überdimensional hohen Polizeieinsatz, bei dem ja auch viele unserer Kolleginnen und Kollegen teilweise schwer verletzt werden bei den Auseinandersetzungen. Und deshalb freue ich mich auch besonders darüber, dass jetzt die Veranstalter solcher Fußballspiele sich an den Mehrkosten, die die Polizistinnen und Polizisten, also die Länder sozusagen, haben, beteiligen.
Für diese Beteiligung wünscht sich Tarek Brauer von Werder Bremen allerdings eine faire Lösung. Dafür müssten alle Beteiligten in der Liga miteinander diskutieren.
Ich erwarte, dass wir dort Lösungen finden, die zu einer fairen Verteilung führen und die nicht dazu führen, dass Werder Bremen hier weiter allein die Zeche zahlt.
Als mögliche faire Lösung schlägt Bremens Innensenator Ulrich Meurer einen gemeinsamen Fonds vor, in den die DFL eine bestimmte Summe einzahlt, um die zusätzlichen Polizeikosten zu finanzieren. Bisher hatte die DFL eine solche Lösung abgelehnt. Bernd Höfer, Rechtsanwalt der DFL, kündigte an, dass sich die DFL und die Fußballclubs intensiv mit dem Urteil auseinandersetzen werden.
Welche weiteren Folgen aus diesem Urteil zu ziehen sind, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, wenn alle Beteiligten, alle Betroffenen einmal dieses Urteil gründlich gelesen haben.
Eins dürfte aber bereits jetzt klar sein. Bei der DFL und den Fußballclubs gibt es großen Gesprächsbedarf.
Bremens Innenminister Meurer sprach von einem erfreulichen Abschluss des Verfahrens. Folgen nun andere Bundesländer dem Bremer Beispiel? Ich habe am Nachmittag mit der niedersächsischen Innenministerin, der SPD-Politikerin Daniela Behrens, darüber gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sie das Urteil aus Karlsruhe ebenfalls begrüßt.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiges Urteil, was das Bundesverfassungsgericht da gesprochen hat. Denn es sagt im Kern, dass die Vereine und auch DFB und DFL sich nicht mehr wegducken können, wenn es darum geht, Gewalt im Stadion zu bekämpfen, Gewalt um das Stadion zu bekämpfen. Das ist nicht nur eine Frage der Allgemeinheit, ist der Polizei, sondern dass die Vereine und die Ausrichter von Fußball-Bundesliga mit im Boot sind. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Heißt das, dass auch Niedersachsen künftig Gebühren erheben wird für Hochrisikospiele im Land?
Nein, das heißt es nicht in erster Linie, denn wir sind in Niedersachsen seit knapp anderthalb Jahren in einem intensiven Gespräch mit unseren Bundesliga-Fußballvereinen, weil wir einfach gerade bei den sogenannten Hochrisikospielen, also wenn zum Beispiel Hannover und Braunschweig aufeinandertreffen, wirklich massive Gewalttätigkeiten vor dem Stadion, aber vor allen Dingen im Stadion haben, wo wir Pyrobeschuss haben aus der Kurve auf unbescholtene Fans, wo wir Gewalttätigkeiten haben, Randale. Und das ist eine Sache, die der Verein als Ausrichter natürlich in den Griff bekommen muss. Und deswegen diskutiere ich seit Längerem mit den Vereinen, dass sie ihre Sicherheitskonzepte in den Stadien verbessern. Die müssen dringend verbessert werden. Wir kommen da nur langsam voran. Und deswegen ist das Urteil da ein ganz wichtiges, weil die Vereine sehr deutlich an ihre Verantwortung erinnert werden.
Aus Ihrem Ministerium, Frau Behrens, ist zu hören, wenn sich an der Situation auch weiterhin nichts verbessert, dann werde Niedersachsen nicht umhinkommen, ebenfalls Gebühren zu erheben. Wie lange wollen Sie das denn abwarten?
Na, für mich ist das dieses Jahr ein ganz entscheidendes Jahr, um zu erkennen, nehmen die Vereine jetzt dieses Urteil wahr, kommen wir zu Verbesserung im Stadion. Wir haben derzeit in Niedersachsen gar keine Rechtsgrundlage für einen Gebührenbescheid. Also selbst wenn ich morgen einen Gebührenbescheid ausstellen würde wollen, müsste ich dafür erstmal ein Gesetz schaffen. Und deswegen sind wir in diesem Jahr sowieso dabei, das niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz zu novellieren. Und deswegen stellt sich natürlich in diesem Gesetzesvorhaben dann auch die Frage, brauchen wir auch dort gleich eine Grundlage für eine mögliche Gebühr. Aber nochmal, für mich ist es wichtiger, Gewalt zu bekämpfen und weniger Polizisten im Einsatz zu haben. Das bringt mir mehr als eine Gebühreneinnahme.
Wie hoch sind denn eigentlich die Kosten, die für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen in Niedersachsen zuletzt angefallen sind?
Das ist sehr unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie die Polizei plant, welche Analysen wir vorher machen zu den Gefährdungen, die wir annehmen. Daher geht es immer um sechsstellige Beträge, die wir dort verplanen müssen. Daher sind das keine günstigen Ereignisse, ehrlich gesagt. Aber ich brauche Polizisten eigentlich in diesen ernsten Lagen an anderen Stellen und nicht, dass sie jedes Wochenende in großer Anzahl vorm Stadion stehen. Und das kriegen wir aber nur hin, wenn wir um Stadion herum alle unsere Aufgaben erledigen. Und da müssen die Vereine besser werden.
Was wiederum dafür sprechen könnte, die Vereine an den Kosten zu beteiligen, so wie Bremen das schon macht. Ihr Bremer Amtskollege, der das Urteil auch begrüßt, hofft allerdings, dass es eine bundesweite Lösung geben könnte. Er plädiert für eine Fondslösung und sagt, die Profiliga soll in einen Fonds einzahlen. Die Polizisten des Bundes und der Länder sollten daraus dann nach dem Aufwand bezahlt werden. Das wäre das Einfachste. Die DFL hat schon gesagt, nicht mit uns. Was sagen Sie denn? Halten Sie das für einen gangbaren Weg?
Das müssen wir in der Innenministerkonferenz miteinander besprechen, denn wir sind 16 Innenminister und Innenministerinnen und es macht nur Sinn, wenn man das einheitlich macht, denn wir haben ja in fast allen Bundesländern Hochrisikospiele und deswegen ist da ein unterschiedliches Vorgehen sicherlich nicht klug. Aber nochmal, extra Gebühren führen nicht dazu, dass wir weniger Gewalt haben. Wir schauen uns jetzt sehr genau die Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts an. Wir prüfen, wie die rechtliche Grundlage in Niedersachsen aussehen könnte. Und das ist mir wichtiger, ich führe die Gespräche mit den Verein weiter. Das nächste Derby ist im März diesen Jahres, was wir vorbereiten müssen. Und da wird sich jetzt auch die Ernsthaftigkeit der Vereine zeigen.
Niedersachsens Innenministerin, die SPD-Politikerin Daniela Behrens. Werder Bremen, das nach dem heutigen Urteil mit weiteren Gebührenbescheiden für Polizeikosten rechnen muss, erwartet nun Unterstützung aus der Deutschen Fußballliga. Die nahm das Karlsruher Urteil ernüchtert zur Kenntnis. Das sei natürlich enttäuschend, aber zu akzeptieren. Und wie die weiteren Folgen aussehen werden, das müssten die nächsten Wochen und Monate zeigen. Wie ist das Urteil aus Sicht der Sportszene zu bewerten? Die Meinung dazu von Andreas Neumann aus der Radio Bremen Sportredaktion.
NDR Info. Die Meinung.
Um es mal im Fußballjargon zu sagen, die Schiedsrichter in Karlsruhe haben der deutschen Fußballliga DFL oder besser ihren Funktionären die rote Karte gezeigt. Nach über 10 Jahren Gebolze in den Gerichtssälen der Nation ist die Rechtslage klar. Endlich. Der Steuerzahler muss nicht ganz allein dafür blechen, dass der Staat mit Tausenden von Polizisten dafür sorgt, dass die Bundesliga ihre Spiele machen kann. Das hat die DFL jetzt wirklich zu akzeptieren. Das Spiel ist abgepfiffen. Es gibt keine Nachspielzeit und es hat keinen Sinn mehr, sich auf dem Rasen zu wälzen und faul zu schreien oder nachzutreten. Zu lange hat die Altherrenmannschaft des DFL versucht, den Bremer Senator Ulrich Meurer mit Anwürfen und Drohungen platt zu machen. Schließlich reichten sie die Polizeirechnung weiter an Meurers Heimatverein Werder Bremen zur Bezahlung. Du schadest Werder, riefen sie ihm entgegen in der Hoffnung, dass das die Stimmung in Bremen richtig versaut. Meurer blieb standhaft, auch als ihn die anderen Bundesländer im Stich ließen und Bundesliga ergeben versicherten, dass sie selbst nicht vorhaben, Polizeikosten in Rechnung zu stellen. Aber nun sind die Regeln klar und Hamburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz überlegen, Bremens Beispiel zu folgen. Und auch die restlichen Landesregierungen werden ihren Bürgern und Rechnungshöfen jetzt kaum noch erklären können, warum sie der Fußballliga weiter Steuergelder schenken. Also DFL, ihr habt euch richtig verdribbelt. Aber ihr habt eine Chance auf eine erfolgreiche und gesichtswahrende neue Spielzeit. Folgt dem Vorschlag von Meurer und beteiligt euch mit einem festen Fonds pauschal an den Polizeikosten all eurer Spiele bundesweit. 20 bis 30 Millionen. Und mal ernsthaft, für diese Summe bekommt ihr heutzutage doch noch nicht mal einen halbwegs talentierten Stürmer eingekauft.
Die Meinung von Radio Bremen Sportreporter Andreas Neumann. Themenwechsel. Hybride Kriegsführung, Ölschmuggel, eine Schattenflotte Russlands auf und in der Ostsee ist gerade sehr viel los. Mit der sogenannten russischen Schattenflotte sind marode Schiffe gemeint, deren Eigentumsverhältnisse unklar sind und mit denen Russland die internationalen Sanktionen umgeht. Schätzungen gehen von mehr als 400 solcher Tanker aus, möglicherweise noch mehr. Heute haben die NATO-Staaten, die an der Ostsee liegen, über die Sicherheit in der Region beraten. Die NATO will verstärkt Schiffe in die Ostsee schicken, um sie besser zu überwachen. Julia Weschenbach.
Es ist kein Zufall, dass sich die NATO-Alliierten ausgerechnet in Helsinki treffen. Finnland war zuletzt immer wieder betroffen von mutmaßlichen Sabotageakten in der Ostsee. Tief unten am Meeresgrund verbinden unzählige Kabel die Länder miteinander. Angriffe sind schwer zu verhindern. Den Anrainern ist klar, es geht nur gemeinsam. Auch Deutschland will sich deshalb mit seiner Marine stärker engagieren, verspricht Bundeskanzler Olaf Scholz in der finnischen Hauptstadt.
Diese kritischen Infrastrukturen, die Dateninformationen, Austausch machen, möglich machen, die Stromlieferung möglich machen, die Gaslieferung möglich machen, sind von allergrößter Bedeutung für die Sicherheit unserer Länder. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass wir diese kritischen Infrastrukturen auch sichern können.
Spätestens nach dem letzten Kabelschaden in der Ostsee ist das Thema auf der Prioritätenliste der NATO weit nach oben gerückt. Weihnachten soll der Tanker Eagle S unter anderem ein Stromkabel zwischen Finnland und Estland mit seinem Anker beschädigt haben. Die Ermittler glauben, dass das Schiff zur russischen Schattenflotte gehört und die Kabel mutwillig beschädigt wurden. Gegen solche Angriffe müsse die NATO in Zukunft besser gewappnet sein, sagt Generalsekretär Mark Rutte in Helsinki.
Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um uns zu wehren und sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert.
Ganz konkret will die NATO Schiffe und Patrouilleflugzeuge in die Ostsee schicken. Darauf verständigten sich die Anrainerstaaten in Helsinki. Aber die NATO wolle auch moderne Technologie auf See einsetzen, sagt Rutte.
Including a small fleet of naval drones.
Unter anderem eine kleine Flotte von Marinedrohnen, um die Überwachung und Abschreckung zu verbessern. Wir arbeiten auch mit den Alliierten zusammen, um ihre nationale Überwachung in die NATO zu integrieren.
Comprehensive threat detection.
Schon jetzt gibt es Fortschritte im Umgang mit hybriden Angriffen. Im Fall der Eagle S reagierten die finnischen Ermittler beherzt. Sie stoppten das Schiff und brachten es in die eigenen Gewässer. Erstmals können die Behörden deshalb nun an Bord ermitteln. Das Vorgehen ein Vorbild für die NATO, meint Finnlands Präsident Alexander Stubb.
So if a data cable is cut,
wird ein Kabel angegriffen, müssen die betroffenen Unternehmen es den Behörden direkt melden. Die sollten das verantwortliche Schiff identifizieren, kontaktieren und stoppen. Hätten wir im Fall der Eagle S 12 Minuten länger gewartet, wäre der Schaden viel größer gewesen.
Doch ganz so einfach ist es nicht, denn die verdächtigen Schiffe sind meist in internationalen Gewässern unterwegs. Unter welchen Umständen dürfen die NATO-Staaten dort in den Seeverkehr eingreifen? Mit dieser Frage sollen sich jetzt die Außenministerien der Ostsee-Anrainer beschäftigen. Wie ernst die Bedrohung ist, erklärt Jukka Savolainen vom Kompetenzzentrum zur Abwehr hybrider Angriffe in der finnischen Hauptstadt.
In the worst case, if somebody uses simultaneously a few.
Im schlimmsten Fall, wenn jemand gleichzeitig ein paar Schiffe oder andere Mittel zur Sabotage einsetzt, kann es in Westeuropa zu wirtschaftlicher und physischer Verwüstung kommen, zu schweren Schäden am Stromnetz, die Tage andauern, sehr hohen Energiepreisen. In Teilen der Gesellschaft könnte vorübergehende Anarchie herrschen.
Ein Szenario, das es mit allen Mitteln zu verhindern gilt. Darin sind sich in Helsinki alle einig.
Welche Handhabe hat die NATO, haben die NATO-Anrainer tatsächlich zum Schutz kritischer Infrastruktur in der Ostsee? Darüber habe ich mit Sebastian Bruns gesprochen, Politikwissenschaftler und Marineexperte am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ob auch er sagt, man könne eigentlich nicht viel tun, um kritische Infrastruktur unter Wasser zu schützen, so wie das seit Bekanntwerden der ersten mutmaßlichen Sabotagefälle in den letzten Wochen von Fachleuten immer wieder zu hören war.
Man kann das Risiko entsprechend verringern, das Risiko reduzieren durch gezielte politische, militärische Maßnahmen. Eine hundertprozentige Sicherheit aber ist so gut wie ausgeschlossen.
Nun will die NATO ja verstärkt Schiffe in die Ostsee schicken. Was können die denn tatsächlich tun?
Also bei der Entsendung von Schiffen in die Ostsee, von NATO-Einheiten in die Ostsee, aber auch von Marineeinheiten aus den NATO-Ländern rund um die Ostsee, geht es um zwei Dinge. Erstmal eine sehr sichtbare Präsenz. Da, wo ein Kriegsschiff unterwegs ist, das schreckt potenzielle Übeltäter erstmal ab. So zumindest die gängige Theorie. Und diese Kriegsschiffe haben die Möglichkeit, unter anderem Schiffsbewegungen nachzuzeichnen, diese Daten zu sammeln, zusammenzuführen mit Dienststellen an Land und mit Hilfe dieser Daten eben auch Anomalien auszuwerten. Das können Anomalien am Meeresgrund sein, das kann Anomalien auf der Meeresoberfläche sein, also ein Frachtschiff zum Beispiel, das ungewöhnliche Drehungen vollführt oder ungewöhnliche Kurse fährt. Und mit diesen Möglichkeiten erstmal sich ein Lagebild verschaffen. Dann kann man auch versuchen, dort an Bord zu gehen. Das ist seerechtlich etwas schwierig, gar keine so leichte Geschichte. Aber das wäre sozusagen der Katalog der Möglichkeiten.
Und nun sagte Jukka Savolainen vom Europäischen Kompetenzzentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen, das reicht eigentlich noch nicht. Wir bräuchten eigentlich auch noch ein NATO-Zentrum zur Überwachung kritischer Infrastruktur, wo dann auch die Betreiber sofort Defekte hinmelden könnten, wo alles gesammelt würde, auch Informationen von Geheimdiensten.
Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Es gibt tatsächlich schon erste solche Zentren, zum Beispiel im NATO-maritimen Hauptquartier in der Nähe von London. Es gibt ein deutsch-norwegisches Projekt in diese Richtung. Es gibt auch privatwirtschaftliche Aktivitäten, Ideen, Projekte. Man muss die jetzt eben zusammenführen, sodass auch etwas draus wird, was mehr als die Summe der Teile. Sicherlich wäre es wünschenswert, dass wirklich alle Akteure an einem Tisch sitzen. Aber da geht es dann wirklich um Fragen wie Geheimhaltung und vertrauliche Informationen. Da geht es um, wie spricht das Militär und die Wirtschaft miteinander? Wen lädt man überhaupt ein? Das ist ein langer Weg bis dahin.
Auch die Ostsee-Anrainer-Staaten wollen ja offenbar härter durchgreifen bei Fällen von mutmaßlicher Sabotage an kritischer Infrastruktur. So geschehen jetzt bei dem Frachter Eagle S, der von finnischen Behörden festgesetzt wurde. Das heißt, das habe es vorher gar nicht gegeben. Warum eigentlich nicht?
Nun, die Attacken auf die kritische Infrastruktur sind ein relativ neues Phänomen. Wir kennen sie sehr, sehr präsent seit der Sabotage der Nord Stream 2 oder Nord Stream Pipelines vielmehr im September 2022. Man musste also erstmal Mittel entwickeln, um sich dieses Problems irgendwie, diesem Problem erstmal Herr zu werden. Und es hat auch sicherlich die ein oder andere Zwischenfälle gegeben, wo man nicht rechtzeitig das Schiff oder ein Schiff, einen Übeltäter stoppen konnte. Die Finnen haben da wirklich gezeigt, auf Deutsch gesagt, wo der Hammer hängt. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Finnen eine ganz andere Bedrohungsperzeption haben. Sie haben eine lange Landgrenze mit Russland. Sie sind ein neues NATO-Mitglied und wollen da auch gleich zeigen, dass sie in der Lage sind, sich zu wehren.
Im Fall der Eagle S ermitteln die finnischen Behörden ja jetzt wegen Sabotage und deshalb haben sie auch ein Reiseverbot, einen Teil der Besatzung an Bord verhängt, um die weiter befragen zu können. Was denn für den Fall, dass sich das am Ende bestätigt mit dem Sabotageakt? Was käme dann auf die Besatzung und die Reederei zu?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt muss man darüber spekulieren, was auf die Crew dann zukommt. Dadurch, dass diese ganzen Aktivitäten, die Sie gerade dargelegt haben, in finnischen Gewässern passiert sind, gehe ich davon aus, dass die finnische Rechtsprechung zum Tragen kommt, der dann in finnischen Gefängnissen, auf Deutsch gesagt, abzusitzen wäre, wenn es denn wirklich dazu kommt. Interessanter sind für uns der große politische Kontext, weil die mit Verlaub armen Seeleute, nicht schuldig oder unschuldig, das sei jetzt mal dahingestellt, die sind ja nur ein Mittel zum Zweck für Russlands Interessen in diesem hybriden Krieg. Und die NATO bzw. die Mitgliedstaaten der NATO, insbesondere die Ostseeanrainer, müssten sich schon überlegen, ob sie Russland in einer Art und Weise zur Rechenschaft ziehen wollen. Das ist etwas schwierig. Man wird kaum eine Rechnung für diese zerstörte Pipelines und Datenkabel nach Moskau schicken können, die dort beglichen wird. Also muss man überlegen, kann man politisch tätig werden mit noch mehr gezielten Sanktionen, mit noch mehr Aktivitäten auf der Ostsee, über der Ostsee, unter der Ostsee. Das wird die Zeit zeigen.
Sebastian Bruns, Politikwissenschaftler und Marineexperte am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. Knapp 20 Jahre nach ihrem Verkauf bringt die Stadt Hamburg die Pflegeeinrichtungen der Pflegen und Wohnen und die dazugehörigen Immobilien zurück in öffentliche Hand. Dazu gab der Senat jetzt grünes Licht. Erst privatisiert, nun doch wieder in öffentlicher Hand. Was erhofft sich die Stadt Hamburg davon? Das habe ich unseren landespolitischen Korrespondenten Dietrich Lehmann gefragt.
Also vor allem wieder mehr Einfluss im Bereich Pflege zu bekommen. Rund 16.000 Pflegeplätze gibt es in Hamburg und die Stadt wird auf einen Schlag zu einem der größten Anbieter in dem Bereich. Mit rund 2.400 Plätzen. Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer sagen, Pflege, das sei das große Thema, das im Sozialbereich nahezu alle betrifft. Und bundesweit gehe die Zahl stationärer Pflegeplätze zurück. Da wolle Hamburg ein Stück weit gegensteuern. Und eine große Sorge gab es zudem bei vielen, seitdem das ehemals städtische Unternehmen Pflegen und Wohnen 2007 privatisiert wurde, nämlich private Eigentümer könnten versuchen, aus dem Pflegeheim nebst Immobilien mehr Geld rauszuschlagen, etwa indem man die Pflege teilweise einstellt und die Grundstücke anders nutzt. Das wäre nach den ursprünglichen Kaufverträgen ab Ende kommenden Jahres möglich gewesen, für die Stadt also nochmal ein zusätzlicher Anreiz, jetzt die privatisierten Pflegeheime zurückzukaufen.
Zahlt Hamburg denn jetzt drauf, also mehr als es damals beim Verkauf bekommen hat?
Auf dem Papier schon. Vor knapp 20 Jahren hat die Stadt Hamburg rund 65 Millionen Euro bekommen aus dem Verkauf der Pflegeheime. Jetzt muss sie 380 Millionen Euro hinlegen, um die Heime zurückzukaufen. Nur, da sagt Finanzsenator Andreas Dressel, die privaten Eigentümer, die hätten in den vergangenen Jahren sehr viel investiert, in den letzten 7 Jahren allein rund 400 Millionen Euro. Und der Betrieb der Pflegeheime, der sei wirtschaftlich gesund, sprich er wirft Gewinne ab, wenn auch nur im einstelligen Millionenbereich.
Warum zieht sich die Deutsche Wohnen denn als Eigentümerin zurück?
Also die Deutsche Wohnen bzw. der Mutterkonzern Vonovia, der will sich schon länger von seinen Pflegeaktivitäten trennen. Das passt nicht so ganz hin in das ganze Geschäft. Man redet dann gerne so von Portfolio bereinigen. Im Kern geht es aber auch darum, dass sich mit Pflegeheimen und mit den speziellen Auflagen, die die Stadt Hamburg gemacht hat, nicht allzu viel Geld verdienen lässt. Und deshalb wurde bereits vor mehr als 2 Jahren damit begonnen, schrittweise Pflegeheime zu verkaufen. Im Gespräch waren für die Hamburger Einrichtungen angeblich Finanzinvestoren, auch welche aus China.
Und was wäre so problematisch am Einstieg von chinesischen Investoren gewesen?
Also aus Sicht der Stadt Hamburg hätte man damit die Spekulation weiter angeheizt, auf dem Rücken der zu Pflegenden. Und seitdem Pflegen und Wohnen privatisiert wurde, ist das Unternehmen ja mehrfach weiterverkauft worden. Und wie erwähnt, geht es der Stadt auch darum, ein Stück weit Kontrolle darüber zurückzugewinnen, zu welchen Bedingungen Pflegeplätze angeboten werden, die vielleicht manchmal nicht besonders finanziell attraktiv sind. Stichwort Pflege von Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.
Was bedeutet der Rückkauf denn jetzt für die Belegschaft, also die Mitarbeitenden und natürlich auch die Bewohnerinnen und Bewohner?
Also die Stadt Hamburg will die Unternehmen, die zur Pflegen- und Wohnengruppe gehören, komplett übernehmen. Also sowohl den Betrieb der Pflegeheime als auch die Immobilien. Und das heißt im Umkehrschluss für die Mitarbeiter, aber auch für die Bewohner der Heime ändert sich gar nichts. Ihre Verträge laufen unverändert weiter. Perspektivisch will die Stadt die Pflegeheime sogar noch weiter ausbauen und zum Beispiel mehr Kurzzeitpflegeplätze schaffen. Davon, so die Sozialbehörde, gibt es viel zu wenig.
Ist denn diese Rückführung in die öffentliche Hand nur ein Einzelfall Oder ist das der Kurs, den die Stadt auch in anderen Bereichen stärker verfolgt?
Naja, es ist schon in Hamburg unter Rot-Grün ein erkennbarer Trend, dass sich die Stadt in immer mehr Bereichen einkauft. Das fängt an bei Immobilien. Mittelfristig hat sich Rot-Grün dem Ziel verschrieben, dass die Hälfte aller Immobilien, aller Grundstücke in der Stadt auch in öffentlicher Hand sind. Deshalb kauft zum Beispiel das stadteigene Wohnungsbauunternehmen Saga auch immer wieder Grundstücke auf von privaten Immobilienentwicklern, die da vielleicht nicht so richtig vorankommen. Aber zum Beispiel gibt es auch das andere Beispiel, um den Glasfaserausbau voranzutreiben, hat sich Hamburg erst im vergangenen Jahr an einem privaten Unternehmen beteiligt, das entsprechende Netze betreibt. Bei der Opposition, besonders bei der CDU und bei der FDP, sorgt das für Kritik. Tenor, die Stadt sei nicht immer der bessere Unternehmer.
Unser landespolitischer Korrespondent für Hamburg, Dietrich Lehmann, war das. Und das waren die Themen des Tages. Mit Ulrike Heckmann zu finden ist die Sendung wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und wir schauen nach den Nachrichten nach Nahost, wo es wieder einmal Hoffnung gibt über ein bevorstehendes Ende der Kämpfe im Gazastreifen und eine Freilassung der Geiseln in der Hände der Hamas.